Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Fangen wir an. Wie heißen Sie?
Samba. Wie der Tanz.
Ich arbeite in der Gastronomie und ich hatte eine Aufenthaltserlaubnis beantragt. Und Sie haben mich eingebuchtet.
Solche Wichser.
Ja, das habe ich mir auch gedacht.
Heute bin ich Samba, ein neuer Film mit Omar Sy, den Sie alle kennen, aus Ziemlich beste Freunde. Und das wird nicht der einzige französische Film sein. Wir haben noch ein weiteres schönes Werk aus unserem Nachbarland hier, das wir Ihnen ans Herz legen wollen. Bonne de Fille, ein Film über junge Frauen am Stadtrand von Paris mit ihren großen Sehnsüchten. Ein Film voller Energie und Lebensfreude. Auch darüber werden wir reden. Dann haben wir in der zweiten Stunde einen Film über junge Leute in Deutschland. In der Wendezeit, in der großen Umbruchszeit, als wir träumten, das neue Werk von Andreas Dresen. Die jungen Hauptdarsteller werden uns hier besuchen. Und dann, wir haben auch eine Legende hier bei uns, einen Regie-Altmeister, nämlich Edgar Reitz. Die Fernsehserie, mit der der Hunsrück weltberühmt geworden ist, ist jetzt frisch aufpoliert, wunderbar restauriert, vollständig im Kino zu besichtigen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Omar Sy hat sich in die Herzen nicht nur des französischen Kinopublikums, sondern der Welt hineingespielt mit dem Film Ziemlich beste Freunde. Der ist inzwischen ein Superstar, ein Weltstar geworden. Damit hallo und herzlich willkommen, Hallo Heiderstar. Ich habe ihn ja auch mal kennenlernen dürfen. Also er ist ein unglaublich freundlicher, warmherziger Mensch, auch ganz offensichtlich im wirklichen Leben. Und es ist nur eine Frage der Zeit, dass man nochmal versucht hat, vielleicht mit diesem Mann einen Film zu machen, der eine gewisse Verwandtschaft hat zu diesem Riesenerfolg damals. Wir haben ihn jetzt also als Hauptdarsteller in dem Film Heute bin ich Samba. Hannelore, und das sind die gleichen Leute, das ist das gleiche Team, das ihm damals auch Ziemlich beste Freunde gemacht hat.
Zwei Regisseure, Olivier Nakache und Eric Toledano, sind zwei Männer, die offensichtlich etwas fertigbringen und auch in diesem Film wieder, und ich will es gleich vorneweg sagen, es könnte wieder ein Riesen-Kinoerfolg werden. Sie nehmen sich schon ernste Themen vor, doch schwierige Sachen, und sie haben eine Gabe, das so witzig mit Humor und Leichtigkeit zu erzählen auf der anderen Seite, aber auch wirklich die Härten nicht auszublenden. War ja bei Ziemlich beste Freunde auch. Mhm. Ich meine, wenn der Mann gewindelt werden musste und so. Es war ja nicht immer lustig. Hier geht's darum, dass Omar Sy spielt einen illegalen, der seit 10 Jahren in Paris lebt, da in allen Restaurantküchen schuftet. An seiner Seite sein strenger Onkel, das ist noch so ein Einwanderer aus erster Generation, der viel von Würde und Moral redet, aber davon hat unser Samba, so heißt der Held, eben auch wirklich viel verinnerlicht. Das ist ein arbeitsamer, fröhlicher, gut aussehender Schwarzafrikaner, der gerät in die Mühlen der Bürokratie und kommt daraus mit Hilfe von zwei Sozialarbeitern, wovon die eine Charlotte Gainsbourg ist.
Auf die kommen wir auch gleich. Aber noch die Frage, Hannelore, er durchläuft ja eben durch diese besondere Situation, in der er eben steckt, so verschiedene Phasen auch. Also er muss ja immer wieder in verschiedene Identitäten schlüpfen. Deshalb auch dieser Titel Heute bin ich Samba. Das ist nicht die eine festgelegte Identität, sondern es ist eben Teil eines Rollenspiels.
Wir erleben ihn praktisch als Insassen so einer Abschiebehaft. Mhm. Das ist überhaupt nicht lustig. Wir erleben ihn auf der Flucht vor der Polizei, vor der Einwanderungsbehörde mit seinem Freund, der vorsichtshalber eine ganz andere Identität angenommen hat. Also eigentlich kommt er aus Algerien, aber er sagt als Brasilianer, und auch da gibt es eben Vielschichtigkeiten bei den Illegalen. Als Brasilianer hat er mehr Chancen, sowohl bei Arbeitgebern als auch bei Frauen. Wir erleben ihn in einer wirklich ganz süßen Liebesgeschichte. Also Omar Sy hat mir so gut gefallen, während Charlotte Gainsbourg, aber du sagst, wir kommen noch drauf, ein Kapitel für sich ist. Wir erleben ihn praktisch demütig vor diesem würdevollen Onkel, und wir erleben ihn wirklich ausgebeutet und gedemütigt von Arbeitgebern. Das ist, das sind viele Rollen in der Tat, und der ganze Film nimmt den Zuschauer auf so eine emotionale Achterbahnfahrt mit. Mal ist man mit ihm wütend, man ist mit ihm traurig, vor allen Dingen auch mit seinen Leidensgenossen. Man lacht natürlich, man wünscht sich, dass aus der Liebesgeschichte was wird. Diese beiden Regisseure haben es wirklich drauf, das muss ich sagen. Es ist einfach liebenswert, und vor allen Dingen auch die Nebenrollen sind eben sehr glaubwürdig und realistisch. Da, auf so einem festen Fundament funktioniert dann auch die Komödie.
Also Charlotte Gainsbourg müssen wir nochmal extra erwähnen, weil sie ist zurzeit, ich glaube, in jedem zweiten französischen Film zu sehen. Wie funktioniert hier die Geschichte? Denn es ist ein zentraler Punkt, eine Liebesgeschichte, da muss die Chemie stimmen zwischen den beiden. Ja. Wie Wie läuft's?
Also Charlotte Gainsbourg spielt in all den 3, 4 Filmen, in denen wir sie gesehen haben in den letzten Monaten, und es kommen noch welche. Sie spielt eigentlich immer dasselbe und sie spielt eigentlich immer sich. Egal wie unterschiedlich die Rollen sind, oft hat sie auch dieselben Klamotten an, immer so einen Mantel. Ist egal. In diesem Film funktioniert's, finde ich, sehr gut, weil sie gibt so eine gewisse Fremdheit, einen Reiz. Sie spielt ihre Rolle überhaupt nicht aus. Ich meine, sie ist eine Karrierefrau mit Burnout. Das glaubt man ihr in keinem Moment, und man glaubt ihr auch nicht, dass sie jetzt in ihrer Ruhepause zur seelischen Genesung jetzt mal als Sozialarbeiterin mit einer Freundin arbeitet. Aber das ist alles nicht wichtig. Sie ist das Körnchen, um das sich Omar Sy eben einfach in einer anderen Art kristallisiert, als er sonst als Migrant, als Illegaler, als Ausgebeuteter zu sehen ist. Und die Chemie zwischen den beiden stimmt, dieses unheimliche Kraftpaket und diese auf der anderen Seite so ausgebrannte und zögerliche und vorsichtige Frau, das macht Spaß. Also ich war von dem Film sehr angetan.
Sagt Hannelore Heiner, bei der ich mich herzlich bedanke. Wir sprachen über Heute bin ich Samba aus Frankreich. Wir bleiben noch im Filmland Frankreich, wo ja immer wieder neue aufregende Talente geboren werden, wie Céline Sciamma, die jetzt schon ihren 3. Film vorgelegt hat, nach Water Lilies und Tomboy nun ihr neues Werk Bande de Filles, oder der englische Verleihtitel war Girlhood, hat man jetzt aber in Deutschland doch irgendwie abgeschafft, weil man wahrscheinlich diese Nähe zu Boyhood vermeiden wollte. Und damit hallo und herzlich willkommen, Anke Lewicke.
Hallo.
Du hast diesen Film ja auch bereits in Cannes gesehen und warst so begeistert wie ich. Man ist immer wieder beglückt, wenn diese doch immer noch junge Regisseurin sich so natürlich eben auch Themen nähert, die im Kino selten vorkommen. In dem Fall haben wir eine Geschichte aus den französischen Vorstädten. Eine junge Frau, 15 Jahre alt ist sie erst, die ja ganz verschiedene Wandlungen durchmacht in diesem Film. Also es sind 4 Kapitel, Anke, und in jedem Kapitel ist sie doch irgendwie eine andere Person, diese Mariam.
Ja, ich finde, der Film fängt schon so ganz toll an, weil er schon direkt so viel über das Leben in der Banlieue sagt. Also man sieht sie eben, sie stammt ja aus Schwarzafrika und sie unterhält sich mit einer Lehrerin und sie bekommt mitgeteilt, dass sie die Klasse wieder nicht geschafft hat, dass sie nicht nochmal wiederholen kann, dass sie sich jetzt gefälligst eine Ausbildung suchen soll. Und die ganze Zeit sieht man eben nur ihr Gesicht und gehört nur die Stimme der Lehrerin. Und damit bleibt schon klar, dass diese Autoritätsperson letztlich gesichtslos ist. Und ich finde das eigentlich ganz schön, weil diese Jugendlichen mit Migrantenhintergrund in der Pariser Banlieue, die leben wirklich am Rande der Gesellschaft. Und das zeigt diese Szene schon in aller Beiläufigkeit. Und dadurch ist man direkt mittendrin in der Lebenssituation und damit auch im ersten Kapitel des Films. Was macht man, wenn man eben keine Perspektive hat, eine Ausbildung zu finden und auch nicht weiter zur Schule gehen darf?
Sie macht dann eben ganz besondere Erfahrungen, immer wieder andere in jedem dieser Kapitel. Und ich habe es ja schon mal gesagt, sie sieht in jedem Kapitel auch anders aus. Das ist so ein Schnitt, dann kommt ein neues Kapitel und dann hat sie sich anders angezogen, eine andere Frisur, sie läuft anders, sie ist eine andere Persönlichkeit. Was sind das für Rollenbilder, die sie im gewissen Sinne eben auch ausprobiert für sich?
Ja, ich finde es ganz interessant, wenn man diesen Film einordnet in die anderen Filme, die in der Pariser Banlieue entstanden ist. Also neben mir mal La End zum Beispiel, das sind ja alles Filme, die sind aus der Perspektive von den Jungs gedreht. Jetzt haben wir das erste Mal eine Mädchenperspektive und man bekommt einfach mit, dass auch deren Alltag letztlich vom Rhythmus der Gewalt bestimmt ist. Also, dass es ein unheimlich großes Frustrationspotenzial gibt. Und sie schließt sich ja dann im 2. Kapitel im Grunde einer Mädchengang an. Und da geht's ja richtig zur Sache. Also, das Aggressionspotenzial ist unheimlich hoch. Es wird sich auch gekloppt und alles. Und gleichzeitig ist es aber auch das Schöne an dem Film, dass er den Mädchen immer eine Bühne gibt, also ihnen auch eine Auszeit von dem Leben gönnt. Da dürfen sie sich stylen, singen und tanzen und das auch in voller Länge. Das finde ich eben ganz schön. Und gleichzeitig gibt es aber wie so ganz beiläufig kriegt man die Realität erzählt, also dass eben die Heldin auch immer noch auf ihre jüngeren Schwestern aufpassen muss, dass die Mutter eben immer nachts putzt, dass sie von dem Bruder gedemütigt wird. Also da bekommt man eben auch noch ein bisschen was von der Herkunft erzählt. Und wenn die Kamera dann mal in die Totale geht, dann sieht man so Paris aus weiter Ferne und du kriegst mit, dass Paris im Grunde so ein touristischer Ort für die ist, dass sie buchstäblich am Rande der Gesellschaft wohnen, und das kriegst du alles in einer Kameraperspektive erzählt.
Khadija Touré heißt übrigens diese junge Darstellerin, Laiendarstellerin, wie alle anderen in diesem Film auch, Anke. Und was du gerade gesagt hast, ist vielleicht zum Schluss nochmal wichtig, das zu betonen. Zum einen, dass er immer wieder Lebensfreude auffunkelt, dass sie auch Spaß haben beim Tanzen, beim Singen, beim sich ausprobieren. Und auf der anderen Seite, dass das Ganze so sorgfältig gestaltet ist, auch bildnerisch. Mensch. Also es ist jetzt nicht so eine dokumentarische Kamera, die durch die Vorstädte hetzt, sondern sie gönnt, du hast es ja gesagt, diesen Darstellern eben auch sehr schöne Bilder wie auf einer Bühne, präsentiert sie mit großer Liebe ihre jungen Frauen.
Ja, was ich so schön finde, ist, dass dieser Film im Grunde dieser Gang, dieser Mädchengang, so eine Rückendeckung gibt, eben mit filmischen Mitteln. Also du hast ja schon gesagt, die Optik ist unheimlich schön und der Film nimmt eigentlich seine Energie aus der Energie dieser jungen Frauen. Also er ist auch sehr dynamisch geschnitten und durch diese Energie bekommt man einfach auch mit, dass diese Energie verpufft, dass sie überhaupt nicht genutzt wird. Und ich finde diesen Film eben gerade auch zu dem Zeitpunkt, gerade was in Frankreich passiert, wo die Banlieue ja eben immer mehr noch verdammt wird und alles auf ist, Islamismus reduziert wird, dass man einfach mitbekommt, da ist ein Leben, was gelebt werden möchte. Da sind junge Frauen, die wollen eben nicht nur Ehefrau werden oder Putzfrau, sondern die brechen aus. Und das finde ich eben so schön, wie der Film das erzählt. Und ich finde es eben auch ganz toll, dass wir dieser jungen Frau, dass wir die so auf dem Stück von ihrem Weg begleiten dürfen, dass wir dabei zuschauen dürfen.
Sagt Anke Lewicke, bei der ich mich herzlich bedanke, über Bon de Fille von Céline Sciamma, eine großartige Geschichtenerzählerin, eine Beobachterin eben immer wieder von Frauen, die ihre Identität suchen. Und Anke, wir reden ja nachher in der nächsten Stunde über den neuen Film von Andreas Dresen. Durchaus verwandt übrigens auch, was die Energie betrifft. Als wir träumt noch, da geht es ja um die brennenden Nöte von jungen Leuten, die heranwachsen. Dir vielen Dank, Anke.
Tschüss.
Es ist eine große filmische Erzählung, so etwas wie ein filmischer Lebensroman, eine Erzählung, die das deutsche Fernsehen verändert hat, die überhaupt das filmische Erzählen in Deutschland verändert hat und tief geprägt hat und fast nebenbei eben auch noch einen sehr missbrauchten, einen sehr oft missverstandenen Begriff wiedererrettet hat, nämlich Heimat. Diese große Saga ist jetzt restauriert worden, zumindest die erste Staffel, also die ersten 11 Filme sind endlich wieder da, verfügbar für das Kino, sie können im Kino gezeigt werden, sie werden im Kino auch gezeigt. Das Kino Babylon veranstaltet ja zurzeit ein richtig großes Heimatfestival, so könnte man es ja nennen. Und wir sind sehr froh und sehr glücklich darüber, dass der Schöpfer der Heimatsaga dieses Epos heute bei uns ist, Edgar Reitz. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, guten Tag.
Sie haben vieles andere auch gemacht. Sie haben auch andere Filme vorher schon gemacht, durchaus wichtige Werke. Aber als Sie so Anfang der 80er eben Heimat gedreht haben, als Sie angefangen haben, vom Hunsrück zu erzählen, von diesem kleinen Dorf, haben Sie da eine Ahnung davon gehabt, dass es eben Ihr Lebensthema sein wird, dass 3 Staffeln folgen werden, dass Filme im Kino laufen werden? War Ihnen das schon irgendwie klar?
Im Gegenteil. Das war so ein Augenblick, so eine Krise in meinem Leben, wo ich mich fragte, will ich überhaupt weiterhin Filme machen? Denn das war nicht so sonderlich gut gelaufen. Also ich bin immer noch der Meinung, dass das alles schöne Filme sind, aber vielleicht liegt es gerade daran, dass das mit dem Geschäft immer so schwierig war. Und da wollte ich mir einfach mal Rechenschaft darüber geben, warum ist dieser Hunsrücker Junge, Sohn eines Uhrmachers, auf diese verrückte Idee gekommen, Filmemacher zu werden. Denn das ist etwas so völlig anderes als das, was mir in die Wiege gelegt war. Und dann fing ich an, sozusagen in der eigenen Herkunft zu graben. Und ich wollte mich finden. Und was ich dabei gefunden habe, war eigentlich auch da wieder das Gegenteil, nämlich die Wurzeln, die man in der gesamten europäischen Geschichte in sich trägt, ohne es zu wissen. So ist also diese Geschichte entstanden und das hat sich immer weiter verpflanzt bis heute. Also ich wüsste gar nicht, wo man da aufhören sollte.
Sie haben inzwischen ja auch die Vorgeschichte gewissermaßen erzählt mit dem großen Kinofilm Die andere Heimat. Also es verfolgt Sie immer wieder, dieses Thema. Und was ich so faszinierend finde, welche Erklärung haben Sie dafür? Es ist eben zum einen die Geschichte dieses Dorfes, dieser Menschen, aber es ist eben welthaltig. Das ist ja von Ihnen noch angelegt, eben als deutsche Chronik. Warum funktioniert das? Warum kann dieses kleine, abgelegene, arme Dorf zum Spiegelbild von Weltgeschichte werden?
Ich glaube, dass jeder Mensch in sich so ein Dorf trägt. Weil diese überschaubaren Lebensverhältnisse, die heute uns vielleicht ein bisschen exotisch anmuten, weil wir in so unglaublich vernetzten großstädtischen und weltstädtischen Verhältnissen leben, aber die Instinkte und die Emotionen sind ganz anders geprägt. Die kommen aus einer anderen Herkunft. Das Gefühl braucht Überschaubarkeit. Das Gefühl will spüren, wer liebt mich, worauf kann ich mich verlassen, wo habe ich Boden unter den Füßen, wo durchblicke ich das, was gemeint ist, wenn einer mit mir spricht. und solche Dinge. Ich glaube, das ist auf der ganzen Welt heute eine Frage geworden. Ich habe die merkwürdigsten Dinge erlebt, zum Beispiel kommt eine Japanerin auf mich zu und sagt mit Tränen in den Augen, sie haben mir die Geschichte meiner Großmutter erzählt. Und ich sage, wie kann das sein? Meine Großmutter war im Hunsrück und ihre in Tokio. Wie kann das sein? Aber da liegt der Grund. Es gibt sozusagen archetypische Erfahrungen in uns und die sind hier immer wieder aufgegriffen und gleichzeitig aber auch verwoben mit der Zeitgeschichte. Denn ich denke, um einen Menschen zu verstehen, muss man immer zwei Dinge wissen. Wo und wann? Wo sind wir und wann? Das prägt uns, das sind die Dinge, die wir eigentlich nicht wählen können. Wir können nicht wählen, wo wir geboren werden, auch nicht wann. Und diese Verbindung verliert man zu leicht aus den Augen. Im Film ist es wunderbar aufzugreifen.
Wir sind hineingeworfen in diese Welt, das ist ja auch, was den Figuren widerfährt, ja, und müssen einfach mit dieser Schicksalsentscheidung, dass wir da sind, umgehen, müssen leben. Das erzählen Sie eben auch in diesem großen Film. Mal eine ganz banale Frage, wie behält man überhaupt den Überblick, wenn man so viele Stunden Film erzählt, so viele Stunden Geschichte? Ich frage mich das auch bei Autoren oft nicht, die mehrere Bände schreiben. Bei Sack hat manchmal den Überblick verloren, nebenbei gemerkt, da tauchten dann Leute auf, die längst tot waren. Also wie macht man sowas, dass man den erzählerischen Faden dann eben doch nicht durcheinander bringt?
Also ich bin, glaube ich, ein ganz originärer Filmemacher. Mhm. Ich bediene mich nicht irgendwelcher Umwege. Bei mir läuft das nicht über Sprache und literarische Vorstellungen, sondern über Bilder. Und diese Bildwelt ist eigentlich gar nicht so unübersichtlich und auch nicht so groß. Ich glaube, in dem gesamten Heimatzyklus, in allen diesen, kommen ungefähr 350 Personen vor.
Naja.
Das ist eine Menge, wenn man das so betrachtet. Aber jeder von uns hat mindestens ebenso viele Menschen, die er kennt. Mhm. Und wenn wir uns in unser Auto setzen und fahren durch die Innenstadt, sehen wir das Zehnfache davon und müssen uns auch orientieren. Also ich glaube, diese Fähigkeit, sich in so einem kleinen Kosmos zu orientieren, ist gar nicht so schwierig, wenn die Bilder da sind, wenn es bildhaft vor uns steht und unverwechselbar.
Ich sage jetzt immer, die Fernsehserie, die Staffeln, die erste Staffel ist jetzt also restauriert worden, wird schön im Kino gezeigt. Ist das überhaupt richtig? Also, soweit ich weiß, haben Sie das persönlich ja gar nicht so als Fernsehserie empfunden, nicht so angedacht.
Ich habe das immer als ein Filmwerk oder als einen filmischen Roman gesehen. Und da muss man sich fragen, was ist denn eigentlich dafür das richtige Verbreitungsmedium? Das Fernsehen hat große Vorteile, weil es überall hinkommt, in die Wohnung der Menschen, in ihre unmittelbare Umgebung. Aber es hat auch ein Programmschema und das wird irgendwo in das Schema eingefügt und kein Mensch auf der Welt hat jeden Mittwoch um 8.15 Uhr Zeit. Und im Kino ist man flexibler, da könnte man das machen, aber da hat man den Nachteil, dass das gesamte übrige Programm stillsteht, wenn man so ein Riesenwerk aufführt. Und deswegen suche ich dauernd nach anderen Formen. Wir experimentieren hier im Babylon jetzt 2 Wochen lang mit allen Möglichkeiten, die es gibt. Ich glaube, das ist das Interessante daran. Also wir machen einmal eine Schiene mit Marathonvorführung. Mhm. Ich glaube, gerade hier in Berlin gibt es so Verrückte, die das mal erleben wollen, die mal für ihr ganzes Leben unvergesslich erfahren wollen, wie das ist, 16 Stunden im Kino gewesen zu sein und mit all den anderen, die es auch erlebt haben, Freundschaft zu schließen.
Wir reden auch gleich weiter über dieses große Experiment. Wir reden auch gleich weiter über die Heimat. Jetzt also frisch restauriert, wieder zu besichtigen. Gleich geht's weiter. Bei uns zu Gast ist Edgar Reitz, der Schöpfer der Heimatchronik der Deutschen ist es eben auch. Und auch wenn vieles von dem, Sie haben es ja gesagt, eben autobiografisch ist, ist ihm vieles auch erfunden, ist eben Werk von Fantasie, von Ihnen, von Autoren. Trotzdem frage ich mich, wenn man sich so lange damit beschäftigt, hat dieser Ort, dieses Schabach, das es ja in dem Sinne gar nicht gibt, soweit ich weiß, für Sie inzwischen eine totale Realität? Also sind die Figuren, auch die Erfundenen, jetzt Teil Ihrer eigenen Familiengeschichte, Ihres eigenen Gedächtnisses?
Ja, da passiert etwas Merkwürdiges. Die Figuren und auch die Schauplätze setzen sich an die Stelle der Realität. Also für mich ist es fast so, als wäre auch ich in Schabach geboren. Und ich habe natürlich, das verrate ich meist nicht, eine Menge persönlicher Erfahrung darin verarbeitet. Und da vermische ich jetzt allmählich auch mein eigenes Leben Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wie es in Realität gewesen ist. Also das meiste ist erfunden. Und was ja auch immer wieder zu hören ist, die Zuschauer kommen nach solchen Stunden aus dem Kino und sagen, ich bin ein Schabacher. Ich bin auch einer von denen und lebe mit denen in diesem Dorf. Also wenn Sie heute in den Hunsrück fahren und fragen, wo liegt Schabach, dann wird jeder Ihnen sagen, hier. Also immer da, wo Sie sind. Also Schabach ist überall. Und jeder pflanzt sozusagen seine eigene Lebenserfahrung da hinein.
Inwieweit war denn damals übrigens auch das Erzählen etwas Neues? Also das kann man jetzt viel besser auch nochmal sehen, eben durch die restaurierte Fassung jetzt oder auf DVD sich anschauen. Also es war ja nicht nur diese Breite, dieses groß angelegte, sondern auch die Art, wie erzählt wurde, wie die Kamera gearbeitet hat. Das waren Dinge, die waren im deutschen Fernsehen damals revolutionär.
Ja, man spricht ja inzwischen wieder von einer ganz neuen Gattung, dieser HBO-Serien und von denen ausgehend wird es ja überall in der Welt, werden Serien, das serielle Erzählen neu entdeckt. Und es gibt eine Reihe von diesen Leuten die aus Amerika, die The Wire gemacht haben und so weiter, die berufen sich auf Heimat. Ja. Die haben das als eine Möglichkeit des epischen Erzählens im Kino oder im Fernsehen da erfahren und setzen es heute fort. Ich glaube, das Wichtigste dabei ist, dass keine Kompromisse gemacht werden in cineastischer Hinsicht. Dass das auch künstlerisch ganz on the top ist. Dass alles, was man da aufbietet an Ausstattung, an darstellerischer Kunst, an fotografischer Schönheit, alle diese Dinge wirklich miteinander ein Faszinosum bilden, das einen hineinzieht in diese ästhetische, schöne Welt des Erzählens. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es für die Dramaturgie ein ganz neues Konzept geben muss. Die bisherige oder übliche Dramaturgie geht auf das Ende hin. Die sagt immer, wie geht die Geschichte aus? Meine Geschichte geht nicht aus, die endet nie. Die ist nicht aufs Ende hin erzählt, sondern immer wieder auf die unglaublichen Überraschungen, die das Leben selbst bietet, sozusagen von einer Überraschung zur nächsten hin erzählt. Und das kann man ewig und immer weitermachen.
Übrigens auch überraschend immer wieder die Bildgestaltung, eben ganz direkt, Gernot Roll, eben der große Kameramann, plötzlich extreme Nahaufnahmen manchmal, Details werden herausgezogen aus dem Zusammenhang, alles Dinge, die das ansonsten ja sehr konventionell erzählende Fernsehen so nie gewagt hat. Aber etwas muss ich Sie natürlich noch fragen, gerade in unserer Zeit heute, wo der Begriff Heimat ja wieder ein Kampfbegriff geworden ist und eben auch so eine vielleicht diffuse Sehnsucht tatsächlich zu Demonstrationen ja auch führt, also für ein neues zu entdecken, das Abendland, was auch immer, Pegida und so weiter. Also wie gehen Sie auch mit diesem Begriff Heimat um und wie sehen Sie vielleicht auch diese manchmal doch etwas merkwürdige Sehnsucht nach einem Konstrukt, das da Heimat heißt?
Also ich habe immer betont, dass Heimat nicht zu verwechseln ist mit Nation und mit all diesen politischen Vorstellungen des festen Besitzes und so weiter. Heimat ist etwas Emotionales. Heimat ist nicht das Vaterland, sondern Heimat ist das Mutterland. Heimat ist das Land der Kindheit. Heimat ist deswegen auch immer etwas Verlorenes. Etwas, was man nie besessen hat und auch nicht besitzen kann. Sondern was uns einfach eine Idee von Geborgenheit durch das Leben hindurch vermittelt. Und da geht sozusagen ein menschliches Verlangen aus davon. Das hat immer mit Mitmenschlichkeit zu tun. Heimat ist nie etwas, was man alleine hat. Ist immer etwas Gemeinschaftliches. Und ich glaube, das erzählt der Film und deswegen wird jeder, der dies gesehen hat, niemals irgendwo zu diesen Ewiggestrigen gehören, die da meinen, man könnte da für auf die Straße gehen.
Sie haben das vorhin sehr schön ganz klar gesagt. Schabach ist überall, also Schabach ist ein Weltort geworden und diesen Weltort kann man jetzt besichtigen, wieder in einer schönen, neuen, restaurierten Fassung, wo jedes Detail nochmal ganz neu und ganz klar vor uns tritt. Zu sehen sind diese Teile eben aber auch auf DVD, also man kann Heimat immer wieder für sich neu entdecken. Bedanke mich sehr herzlich bei Edgar Reitz. Vielen Dank Ihnen.
Danke auch.
Und ich sage nochmal jetzt genau, wie das alles abläuft. Also Sie können alle 11 Folgen sehen und zwar heute um 16 Uhr geht's los in Babylon bis morgen früh um 9 und da gibt's auch noch ein Frühstück und es sind einzelne Pausen geplant. Ich habe das mal gemacht mit der zweiten Staffel, damals Mitte der 90er und das war wirklich toll. Also sowas mal durchzusitzen mit Leuten, das ist ein wunderbares Erlebnis. Also die erste Staffel, die ersten 11 Folgen heute ab 16 Uhr im Babylon. Morgen ist dann auch nochmal ein großer Heimattag um 20 Uhr zum Beispiel ein Fest, ein Heimatfest in Babylon mit Darstellern eben dieser ersten Staffel. Um 11 Uhr dann die große Buchpremiere, denn es ist auch ein neues Buch über sie erschienen, das dann morgen also vorgestellt wird und ganz konventionell kann man sich aber auch die einzelnen Folgen ganz normal angucken. Die laufen im Babylon, also eine Karte für jeden einzelnen Film ist auch möglich, die zu erwerben. So viel Heimat war noch nie in Berlin. Auf den unterschiedlichsten Ebenen wird dieses große Werk jetzt im Babylon gefeiert. Ihnen nochmal ganz herzlichen Dank, Edgar Reitz. Für mich ist es einer der wichtigsten Wenderomane, ein Buch, das die ganze Umbruchzeit wirklich aufgenommen hat und absolut realistisch und kraftvoll wiedergespiegelt hat, Als wir träumten, der Roman von Clemens Meyer, wofür er auch den Deutschen Bücherpreis bekommen hat. Jetzt ist dieses Werk verfilmt worden, lief schon im Wettbewerb der Berlinale, der neue Film von Andreas Dresen, eben ein Rückblick auf diese wilde, offene, freie, aber auch ziemlich verrückte Zeit. Ich freue mich sehr, dass zwei der jungen Leute jetzt bei uns sind. Das ist ja eigentlich ein Jungsfilm, nicht? Wir haben eine Truppe von Jungs in diesem Film und das sind wunderbare junge Darsteller und zwei von denen sind jetzt hier. Freue ich mich sehr, dass wir reden können über diesen neuen Film von Andreas Dresen und über eure Erfahrungen eben beim Drehen dieses Films. Das ist einmal Merlin Rose, das ist der Daniel im Film. Hallo Merlin, willkommen.
Guten Morgen.
Und Julius Nitschkoff ist der Rico. Hallo, willkommen, genau. Ihr beiden. Man kennt euch durchaus übrigens schon von einer ganzen Reihe von Filmen, die ihr gemacht habt. Bei Merlin erinnere ich mich an Doktorspiele, einen riesen Kassenknüller natürlich. Bei Julius habe ich in guter Erinnerung Komasaufen, also auch ein sehr harter, sehr realistischer Film. Das war eine Fernsehproduktion. Jetzt aber eben dieser große Kinofilm mit einem berühmten Regisseur. Wie ging es euch, als ihr so gecastet wurdet? Wie waren da so eure Gefühle? Habt ihr gehofft, dass ihr unbedingt diese Rolle bekommt? Oder war es ein Casting unter vielen? Ihr macht ja, wie gesagt, sehr viel. Vielleicht erstmal Merlin.
Nee, also ehrlich gesagt habe ich die Casting-Szenen gelesen und nachdem ich diese Szene im Kino gelesen habe zwischen Dani und Marc, war mir eigentlich klar, dass ich die Rolle haben möchte.
Wie war es bei dir?
Na, bei mir war es, also wir waren ja erstmal gar nicht auf die Rollen, die wir letztendlich bekommen haben, teilweise gecastet. Also ich war auch erstmal auf den Pitbull gecastet. Aber ich habe mir, ja, das Drehbuch, was wir halt einfach, die Sachen, die wir bekommen haben, habe ich mir angeguckt und da war relativ schnell klar, das ist ein Film, der hat Power, da hat man Lust drauf, da kann man viele Sachen machen, die man sonst ja nicht so machen kann und dann hat man sich natürlich auch ein bisschen mehr reingehängt.
Wie alt seid ihr beide? Wie alt ist Merlin?
22.
Also ein bisschen älter als die Figur. Ja. Und
ich bin 19, fast 20.
Aber man kann es sich ja so erspielen und man glaubt sich auch, dass ihr ein bisschen jünger seid, als ihr im wirklichen Leben seid. Vielleicht könnt ihr eure Figur mal vorstellen, also den Rico zum Beispiel, Julius, was ist das für ein Typ?
Ja, Rico ist aus der Gruppe, glaube ich, mit der rebellischste eigentlich, weil das sieht man ja eigentlich schon, wenn man den Film gesehen hat, wie er in der Jugend damals das Problem mit seinem Vater, der abgehauen ist und eigentlich das große Vorbild für ihn war. Der ist dadurch halt sehr geprägt worden letztendlich und scheißt eigentlich so ziemlich auf alles, was er irgendwie, ja, mit dem System, was ihn da, ja, mit dem er da einfach konfrontiert wird so. Und er ist Kampfsportler. Das ist natürlich auch eine Sache, warum er ja nicht den Mund irgendwie, er nimmt den Mund eigentlich ziemlich voll immer und weiß eigentlich schon, ja, wenn du ein Problem damit hast, komm doch. Ich kann dir gerne mal die Nase brechen, so, ne?
Und was ist da nicht für ein Typ? Eigentlich ist er für uns ja so auch derjenige, der uns an die Hand nimmt. Ja. Mit ihm erleben wir das ja alles. Er ist schon die zentrale Figur.
Ja, ich glaube auch, dass Dani so von diesen ganzen Jungs der Verträumteste ist, der sich auch in dieser Konstellation mit seinen Freunden die Zukunft am buntesten erträumt hat oder sowas, aber auch eigentlich schon eine Weile irgendwie die Wand sieht, wo sie gegenfahren, das aber so gar nicht wahrhaben möchte vielleicht.
Eine gute Beschreibung dieser beiden Figuren, die wir im Film sehr genau kennenlernen, aber es ist eben, das hast du auch schon angedeutet, Merlin, ein Freundschaftsfilm. Also es ist eine Truppe, die da zusammenhängt und es sind ganz unterschiedliche Typen. Was meint ihr, was hält die so zusammen? Also was ist der Kitt dieser Freundschaft? Denn die sind, wie gesagt, sehr unterschiedlich, ne?
Ich glaube, es hat auf allem, also vor allem was mit der Zeit zu tun, einfach dieses in diesem Vakuum hängen einfach. Die Eltern haben ihre eigenen Probleme, das System, was man vorher kannte, über den Haufen geworfen. Man weiß gar nicht, wo man steht und dann braucht man Freunde, die einfach zusammenhalten, die sich gegenseitig helfen und einen aus, ja, dieser Bedrohung einfach ziehen.
So, man, ne? Ist ja auch zusammen groß, also sind ja auch zusammen groß geworden, alle. Wir sind ja seit der Grundschule irgendwie befreundet und halt auch irgendwie alle Jungs, die so ein bisschen wilder, rebellischer, irgendwie alternativer sind. Und ich habe immer den Eindruck gehabt, man findet sich da so zu, man findet sich so zusammen, weil es irgendwie das der Punkt ist, was einen alle irgendwie verbindet.
Ja. Also wir sind ja in Leipzig, ist auch ein Leipzig-Roman und wir sehen ja immer diese beiden Ebenen. Also wir haben die Kids, die sind so 13, glaube ich, die Darsteller wirken, aber etwas kleiner, finde ich auch im Film, ein bisschen jünger noch. Die sehen wir als junge Pioniere und dann sehen wir immer euch. Und ich fand das wirklich toll gelöst, dass man sehr schnell zuordnen kann, wer ist. Und ich wüsste gar mal von euch, euch, wie war das dann, als ihr den ganzen Film gesehen habt? Also man sieht sich dann selbst als Kind, wie war so dieser Anblick?
Aber man hat sie ja auch schon am Set irgendwie oder vor dem Drehen tatsächlich kennengelernt, so, die ganzen Jungs. Mhm. Und also wir waren, glaube ich, alle durchweg begeistert, was für ein Händchen sie da gehabt haben, unsere kleinen alter Egos zu besetzen. Mhm. Die waren alle super Kids, super Jungs gewesen.
Ging es dir auch so, hast du dich wiedererkannt?
Also man saß erstmal schon da und hat die ganze Zeit überlegt, kann der ich sein? Ja, der kann schon. Dann hat man immer versucht zu vergleichen. Aber es war einfach super gecastet. Also man hat selten Filme, wo man wirklich so Ähnlichkeiten, da war ja wirklich nur ein Schnitt, da war ja keine Einführung, nichts. Und trotzdem konnte man gleich auch mit den einzelnen Dingen, die Leute getan haben, wie die drauf waren, hat man gleich gemerkt, so okay, das sind die in alt quasi.
Also wir haben die Kindheitsebene, die Pionierebene, die sind alle noch Pioniere und sind ganz ordentlich an der Schule. Dann gibt es diesen großen Bruch, von dem du auch schon ein bisschen gesprochen hast, Julius, der Wende. Und dann, das ist vielleicht nochmal wichtig zu erklären, fällt ja eigentlich auch im Film die Elterngeneration fast weg. Also Väter gibt es so gut wie gar nicht, glaube ich, und auch die Mütter sind total entwurzelt. Wie habt ihr euch das auch so hergenommen? Ich denke mal, ihr kommt aus gefestigten, normalen Verhältnissen irgendwie auch aus dem Elternhaus. Aber wie stellt man sich sowas auch vor? Die sind ja wirklich im Film und auch im Roman völlig sich selbst überlassen, Marlin.
Es ist ja irgendwie auch eine Phase, irgendwann mit 16, 17 fängt man ja an, dass man sich von denen loslösen möchte, von seinen Eltern und sein eigenes Ding machen möchte. Was wahrscheinlich irgendwie viel schneller vonstatten geht, wenn diese Eltern halt auch wirklich einfach nicht da sind und mit ganz anderen, mit ihren ganz eigenen Problemen zu kämpfen haben nach so einer Wende und sich da auf einmal ihr Leben ordnen müssen und schlichtweg einfach keine Zeit haben für ihre Kinder, für ihre Jungs, die sowieso weg wollen.
Und ich meine, die Jungs fühlen sich ja in gewisser Weise schon erwachsen und cool auch in gewisser Weise, aber trotzdem, finde ich, merkt man an ganz vielen Stellen auch in dem Film, dass sie eigentlich auf der Suche nach Zuneigung, nach Liebe, nach Aufmerksamkeit sind. Das ist halt das, was in dieser Zeit einfach gerade für die junge Generation einfach komplett nicht da war, was einfach gefehlt hat.
Also kurz nach der Wende, so 91, 92 in dieser Zeit, wo jeder mit sich beschäftigt war und gerade die Eltern mit sich beschäftigt waren. Wir reden auch gleich weiter über eure Erfahrungen eben, aber was ich eben wichtig fand, Merlin, war ja gerade nochmal zu betonen, es geht eben nicht nur um diese Zeit, sondern das sind eben Coming-of-Age-Probleme, das ist Jungsein und Erwachsenwerden. Das hat was sehr Universelles, glaube ich, was überall natürlich unter unterschiedlichen Bedingungen so stattfindet. Jetzt hören wir erstmal Musik aus dem Film, der ja sehr viel mit Techno-Musik arbeitet, nicht? Da sind die ersten Läden aufgemacht worden und da sind illegale Discos dann eingerichtet worden und da unter anderem zu hören eine Band, die es damals allerdings noch nicht gab, nämlich Moderat mit New Era. Bei uns zu Gast sind zwei der Darsteller des Films Als wir träumten, der neue Film von Andreas Dresen. Einmal Julius Nitschkow ist der Rico und Merlin Rose ist der Dani. Und die beiden müssen ja doch in diesem Film zusammen mit ihren Freunden, mit den anderen Schauspielern, auch wirklich sehr viele Kraftakte vollbringen. Also für Andreas Dresen, auch gemessen an anderen Filmen, die er gemacht hat, ist das ja auch ein sehr aggressiver, sehr lauter, sehr heftiger Film. Wie war das beim Drehen? Hat er euch ja ständig angetrieben? Also ihr seid ja ständig so unter Hochspannung. Wie war das beim Arbeiten?
Es macht ja erstmal auch tierisch Spaß, irgendwie ein Auto zerlegen zu dürfen oder generell so ein bisschen auf die Kacke hauen zu dürfen. Und darüber entsteht oder ist ganz schnell so eine Dynamik entstanden innerhalb der Gruppe. Es macht Spaß und wir machen es jetzt nochmal und deswegen macht es noch mehr Spaß und wir machen es alle zusammen und jeder will irgendwie ein bisschen mehr auf die Kacke hauen als der andere und dadurch entsteht dann so ein Fluss und es passiert einfach.
Also ich glaube einfach, dass wir wirklich in dieser Gruppe, in dieser Konstellation, mit der wir gearbeitet haben, einfach eine Power schon von vornherein gegeben haben. Wie Merlin gerade schon sagte, wir haben uns gegenseitig hochgepusht, hochgetrieben. Natürlich gab es Momente, wo einfach irgendwann, boah, also in dem Auto, die Autoszenen waren teilweise echt anstrengend, wo wir auch immer wieder dann uns gegenseitig, komm, wir geben jetzt nochmal alles, wir müssen jetzt nochmal richtig hier uns zusammenreißen und müssen das auch rüberbringen. Das ist anstrengend, aber es macht Spaß. Gerade im Nachhinein, wenn man drüber nachdenkt, dann ja, wird man sowas wahrscheinlich selten nochmal so erleben.
Und wie war das auch für euch selber, dann diese Gewalterfahrung auch zu spielen? Das ist eine heftige Zeit. Die Nazis jagen euch. Es gibt ständig Prügeleien. Auch bei dieser Disco, da brechen dann Leute rein und schlagen alles zusammen. Bei dir zum Beispiel gibt es so eine wirklich sehr heftige Szene, finde ich, Merlin, wo das aber, glaube ich, ganz genau durchgeplant war, auch die Prügelei und was dann so passiert. Aber trotzdem ist es ja erstmal dann vielleicht auch bedrückend, sowas zu spielen, zusammengeschlagen zu werden.
Ja, selbstverständlich. Also es war auf jeden Fall auch der anstrengendste Drehtag meines Lebens. Und wie du schon gesagt hast, wir haben vorher, glaube ich, 2 oder 3 Stuntproben gemacht, wo so ziemlich alles durchkoordiniert worden war. Aber irgendwann liegt man halt auf dem Boden und es steht eine Gruppe aus 10 Leute um einen rum, die einen bespucken, anschreien, zutreten und man ist die ganze Zeit am Krampfen und Schmerzensschreie ausstoßen. Ja, es zehrt natürlich an den Kräften.
Wie war es bei dir? Also als Boxer hast du ja natürlich ganz besonders heftige Szenen, auch Boxszenen, wo ich mich gewundert habe, dass Andreas Dresen sowas auch inszenieren kann. Nicht? Das sieht schon auch heftig aus. Ist auch zusammengeschnitten dann zum Beispiel mit dem Henry-Maske-Kampf, der wirklich stattgefunden hat. Also du siehst auch ziemlich kräftig aus. Du trainierst doch außerhalb.
Ich mache Kampfsport. Ich mache verschiedene Kampfsportarten. Ich habe kein klassisches Boxen gemacht. Mhm. Dafür habe ich mir echt ein bisschen Training aneignen müssen. Ich war auch noch 2-mal bei einem Training während der Dreharbeiten. Mhm. Das waren ja die letzten 2 Drehtage, weil wir immer Angst hatten. So, okay.
Ja, wenn da was passiert.
Wenn da was passiert, Nase gebrochen, kann immer passieren. dass dann nicht irgendwie ein Schaden ist und wir können nicht weiterdrehen. Aber es waren für mich definitiv die zwei anstrengendsten Drehtage meines Lebens. Ich war noch nie so fertig, aber das war halt auch immer, die Power wurde so hochgehalten und eigentlich hat man erst gemerkt, als es vorbei war, wie kräftezehrend das eigentlich war. Mhm. Und auch wir hatten natürlich Choreografien, wir wussten ja ungefähr, was in welcher Szene passieren musste. Also wir hatten natürlich irgendwas, woran wir uns gehalten haben, aber letztendlich mussten gerade wir, und ich glaube, das ist auch das, was der Szene so die Kraft gibt, wir haben von den choreografischen Sachen her eigentlich fast alles über Bord geworfen, weil ja, mein Gegenspieler, der Max, der hat dieses Jahr im K1, glaube ich, den Weltmeistertitel geholt, also der ist Profi von den Profis. Mhm. Dementsprechend bin ich da auch mit Respekt reingegangen und wir haben gut geholzt. Also wir waren wirklich so vertieft in diesen Kampf auch einfach teilweise, dass die uns auseinanderziehen mussten, als es vorbei war, weil wir einfach diesen Tunnelblick hatten und einfach gar nicht mehr wahrgenommen haben, was um uns rum passiert ist.
Also das gibt diesen Szenen insgesamt eine große physische Präsenz, die ja. Eben auch sehr, sehr nahe kommt. Nun habt ihr euer Alter schon genannt, aber Merlin, weiß ich auch noch, dass deine Eltern jetzt aus dem Westen eigentlich kommen, also ja. Wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viel über DDR gesprochen wurde, über diesen Umbruch. Wie hast du das jetzt so erlebt, also DDR zu rekonstruieren, beziehungsweise kurz nach der DDR-Zeit dann eben sowas zu spielen?
Ja, ich habe mir wirklich irgendwie Menschen gesucht, mit denen ich sprechen kann. Man findet ja doch irgendwie in seinem Umfeld, entweder von meinen Eltern oder Bekannten, immer wieder Menschen, die das einfach eins zu eins miterlebt haben. Ich habe mir diese Gesprächspartner gesucht, mich viel darüber unterhalten, was sie einfach getrieben haben in der Zeit. Irgendwie natürlich kann ich mir irgendwelche historischen Abhandlungen über die Wendezeit angucken, aber damit kriege ich wenig das Gefühl zu greifen, was da, glaube ich, in der Luft lag.
Wie ist bei dir? Bei dir gibt es eine gemischte Familie, ne?
Genau, ich komme aus einem Ost-West-Haushalt. Mhm. Dementsprechend ist auch immer mal wieder dieses politische, ja, insgesamt einfach dieser Konflikt da, weil die Mauer ist in den Köpfen der Eltern, gerade noch in der Generation vor uns quasi, ist einfach immer noch vorhanden. Und ich glaube, die wird auch nie wieder gehen, wirklich. Dementsprechend ist da auch viel Redebedarf, auch zwischen den beiden Parteien. Ich kann mir natürlich immer dann aus beiden Seiten was aussuchen. Was heißt aussuchen? Aber man kriegt ja aus beiden Seiten was mit. Und man muss natürlich aber auch dazu immer sagen, dass jeder den Osten, glaube ich, auch anders erlebt hat. Es gab welche, die hatten Probleme dort und welche wollten den Sozialismus aufbauen. Manche hatten Probleme, manche hatten keine Probleme. Und dementsprechend muss man einfach gucken, dass man sich so viele Blickwinkel einfach versucht einzufangen und mit so vielen Leuten wie möglich redet, um auch wirklich ein objektives Bild sich darüber machen zu können.
Also auch die Wendeerfahrungen sind natürlich ganz unterschiedlich bei Leuten, die dabei waren. Aber hier geht es ganz speziell um junge Leute in Leipzig in der Zeit, als alles zusammengebrochen ist, als es eben sehr viele Chancen gibt, Freiräume sich öffnen, aber andererseits eben auch sehr viel Aggression hochkommt, sehr viel Verlorenheit. Und da hast du vorhin, Julius, nochmal ein wichtiges Stichwort genannt, nämlich Zärtlichkeit. Also bei aller Härte und auch durchaus Grausamkeit, die da herrscht zum Teil, merkt man doch auch bei eurem Spiel, dass ihr mit diesen Figuren, offenbar auch Andreas Dresen, dann doch auch sehr viel Emotion verbindet. Also dass das Figuren sind, die euch sehr nahe gekommen sind, so anders ihre Lebenssituation auch war. Also nochmal ganz konkret die Frage, was euch diese Figuren eigentlich bedeuten.
Ja, du hast also... Julius hatte vorhin gesagt, also was Cooles gesagt, dieses sich sehen nach irgendwo Geborgenheit und einen Halt suchen, das sie auf jeden Fall auch tun und dass sie halt auch so eine Gentleman-Art haben, diese ganze Scheiße durchzuziehen, die sie da machen, wie dass sie der Oma dann doch nicht ganz so viel Geld stehlen oder so, dass es halt irgendwie gute und nette Jungs eigentlich sind, die halt, ja, die halt ein bisschen am Explodieren sind gerade.
Ja, vielleicht. Aber auch irgendwo natürlich dann auch wieder gestrandet, ne? Und das merkt man ja auch ganz oft, diese Momente einfach, in denen einfach einer am Boden liegt und die anderen versuchen, hey, komm, es geht weiter, wir müssen auf jeden Fall versuchen, uns jetzt wieder hier hochzurappeln und weiterzumachen, so.
Der Roman hat ja auch eine große Offenheit, übrigens auch in seiner Struktur, das ist im Film etwas anders, hat man eben eine erzählerische Struktur finden müssen. Wolfgang Kohlhase hat ja das Buch geschrieben, aber das vielleicht nochmal zum Schluss. Das offene Ende verweist ja vielleicht auch auf offene Wege. Man weiß ja nicht genau, was aus den Leuten wird. Habt ihr euch mal so überlegt, was ist vielleicht aus euren Figuren geworden? Wo wären die heute, Merlin?
Ja, zumindest einer wird Romanautor.
Ja, das ist der Erzähler, also du.
Der Erzähler, sozusagen. Richtig. Nee, ich glaube und wünsche und hoffe, dass sie alle ihren Weg irgendwie bestritten haben, weil das war ja nicht das Ende. Die waren ja alle unglaublich jung, als das zu Ende gegangen ist und das war dann gegen Ende vielleicht auch eine bittere und harte Erfahrung. Aber ich wünsche mir zumindest, dass alle von den Jungs da irgendwie gestärkt hervorgegangen sind und ihren Weg gegangen sind und dass sich ihre Träume vielleicht auch noch erfüllt haben.
Ja, es ist ein Erwachsenwerden bei allen Charakteren, glaube ich, zu finden. Einfach dieses, es wird langsam Zeit, erwachsen zu werden. Wir müssen langsam nicht nur unsere Träume haben, sondern versuchen, sie auch zu verwirklichen.
Darum eben auch dieser Titel, als wir träumten, in die Vergangenheit hineingeschoben. Die Zeit der Träume, die Zeit der Umbrüche, des Aufbruchs, aber eben auch der Abgründe, die sich geöffnet haben. All das findet man in dieser Romanverfilmung, als wir träumten, von Andreas Dresen nach dem Roman von Clemens Meyer. Ich bedanke mich sehr herzlich bei zwei Darstellern aus dieser Truppe von jungen Leuten, mit denen wir gemeinsam durch das völlig chaotische Leipzig der Nachwendezeit gehen. Julius Nitschkow ist Rico und Merlin Rose ist Dani in diesem Film. Herzlichen Dank, schön, dass ihr bei uns wart.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
All die Jungs hier kennen deinen Namen und fühlen sich unbesiegbar mit dir da oben.
Sind sie nicht.
Wenn sie dran glauben, sind sie's. Knall du weiter mit deinem langen Rohr und lass die Hunde Sakawi erschnüffeln.
Das also ein kleiner Ausschnitt aus dem Film American Sniper von Clint Eastwood. Jetzt ist dieses Werk bei uns angelaufen und damit hallo und herzlich willkommen. Thomas Klein ist da.
Hallo.
Thomas, erzählt wird die wahre Geschichte eben eines Scharfschützen Chris Kiley, der selbst starb eines unnatürlichen Todes. 2013 wurde er erschossen, was im Film am Schluss nur ganz kurz mit so einer Schrift erwähnt wird. Er selbst allerdings hat 160 Leute etwa ins Jenseits befördert im Irak, eben als Scharfschütze. Und damit sind wir schon bei der Perspektive. Weil, Thomas, ich hatte mal so den Eindruck, Clint Eastwood nimmt eben wirklich seine Haltung ein. Wir sehen ja auch die anderen, die Gegner, die eben die Iraker immer nur durch das Zielfernrohr gewissermaßen, um ein bisschen symbolisch zu übertreiben, also durch das Fadenkreuz und so etwa sieht auch Clint Eastwood die Leute.
Ja, das ist absolut richtig. Also Eastwood kümmert sich bei dem Film oder bei seiner Geschichte halt wirklich knallhart und eigentlich exklusiv um den Blickwinkel dieses Scharfschützen, den Bradley Cooper spielt. Das heißt, man sieht ihn irgendwie in angespannter Haltung auf irgendeinem Dach liegen und durch sein Fernrohr seiner großen Knarre dann irgendwelche möglichen Terroristen oder etwaige Terroristen oder mögliche Bedrohungen ins Fadenkreuz nehmen. Und der räumt die halt, ich sag jetzt mal, professionell ab. Das ist eben auch im Grunde genommen die Art und Weise, wie Clint Eastwood das darstellt. Also das ist ein Mann, der hochkompetent ist. Eigentlich ist es eine Mord- oder Tötungsmaschine, ja. Der dann vielleicht das Glück hat, also der Mann hat vielleicht das Glück, dass er im Grunde genommen, sagen wir mal, auf der angeblich oder vermeintlich guten Seite steht. Im Film gibt es dann auch noch so einen Gegenentwurf, einen irakischen Widerstandskämpfer, der eben auch als Scharfschütze arbeitet. Mhm. Da wird dann so ein etwas fiktives Duell inszeniert. Das kann man gut finden oder auch nicht. Das Spannende ist bei dieser Doppelung quasi, mit dieser beiden Scharfschützen, diesem Duell natürlich auch, dass beide im Grunde genommen genau das Gleiche machen. Aber jedes Mal, wenn Bradley Cooper einen Mann, eine Frau, ein Kind erschießt, dann wird das irgendwie gezeigt als vielleicht ein bisschen belastende, aber irgendwie auch notwendige, schmutzige Arbeit. Aber wenn der irakische Scharfschütze einen amerikanischen Soldaten erschießt, dann ist das quasi irgendwie verschlagen und gemein und hinterlistig. Und das ist so eine Dynamik, die der Film irgendwie immer wieder skizziert und anspricht, aber nie wirklich ausführt.
Damit sind wir schon mitten in der Debatte eigentlich, die ja anlässlich dieses Films sehr heftig auch geführt wird, auch in den USA, nämlich die Frage, ist es ein Antikriegsfilm, weil er ja schon auch zeigt die Brutalität des Geschäfts, das muss man ganz klar sagen, oder ist es eben ein Kriegsfilm, der das verherrlicht, was der Mann da tut? Was meinst du?
Ich finde es relativ schwierig, heutzutage noch diese alte Trennlinie zwischen Kriegs- und Antikriegsfilm zu benutzen, weil es gab natürlich mal eine Zeit, da gab es dann so glänzende patriotische Werke, die vom Heldenmut im großen Krieg erzählt haben. Und es gab eben auch Filme, die dann eben eher versucht haben, diese entmenschlichende oder auch sagen wir mal seelenzerstörende, nicht zu sprechen von mörderische Realität des Krieges skizzieren. Und heutzutage finde ich es eigentlich relativ passé, weil selbst Kriegsfilme, selbst Filme, die eigentlich ganz bewusst, und ich würde da den Eastwood-Film American Sniper auch mit einordnen, selbst so eine Filme, die eigentlich so eine sehr, sagen wir mal, pro-Krieg, Haltung einnehmen, sind im Grunde genommen so brutal und so deutlich, dass man im Grunde genommen auch da sowas reinlesen kann wie, ich sag mal, die entmenschlichende Wirkung des Ganzen. Also es ist natürlich auch so ein Aspekt bei dem Film von Eastwood, dass Bradley Cooper, also Chris Kyle, als Scharfschütze, natürlich auch, der ist kein glücklicher Mensch. Also der leidet auch sehr an sich und seiner Arbeit, vielleicht weniger an den toten Irakern als, und das wird dann auch immer wieder angesprochen, als an all den amerikanischen Kameraden, die er nicht retten kann. Und das ist schon auch so eine Projektion. Vielleicht, da kann man drüber reden oder auch nicht, aber das bleibt eben auch nur eine vage Andeutung. Im Großen und Ganzen geht es bei Clint Eastwood im Grunde genommen darum, der Krieg ist vielleicht nicht schön, aber auch in diesem Krieg gibt es amerikanische Helden, die sich beweisen können, die dann am Ende eben eines tragischen Todes sterben. Gut.
Also letztlich eine sehr patriotische Haltung, auch und wenn er dann zu Hause ist. Übrigens sind das die besseren Szenen, finde ich, wenn er mit seiner Frau dann spricht und auch man merkt, dass er in diesem Zivilleben nicht klarkommt. Ich finde trotzdem ist es dann immer so ein Wundenlecken. Das ist das eigene Leiden. Es geht nicht darum, was vielleicht auch im Irak passiert ist, was den Menschen dort geschehen ist, so wie es damals ja bei den vielen Vietnamkriegsfilmen nicht darum ging, wie ging es den Vietnamesen eigentlich, sondern immer darum, was haben unsere Jungs da alles durchgemacht. Also das ist eine sehr altmodische Perspektive, finde ich.
Absolut.
Fast ein Rückfall irgendwie übrigens auch für Clint Eastwood, der ja total konservativ ist, das weiß man, aber als Künstler oft eine sehr noble Haltung eingenommen hat. Ich denke mal an diese beiden Filme über den Krieg im Fernen Osten, wo auch der Gegner durchaus ein Gesicht hatte.
Ja, aber ich glaube, diesmal ist es tatsächlich so, dass Eastwood, und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch eine altersbedingte Sache ist, der Mann ist jetzt 84, also ich meine, dass der mit 84 auch noch Filme dreht, das ist dann schon irgendwie bemerkenswert. Und dass die Filme auch handwerklich ja eigentlich irgendwie halbwegs funktionieren, das ist alles schon echt beeindruckend. Aber ich glaube, das Problem ist bei Eastwood und bei American Sniper, dass es im Grunde genommen auch schon so ein bisschen so ein Produktcharakter
hat. Ich meine, der Chris Kyle, der Scharfschütze, ist im Februar 2013 gestorben. Das Buch kam vorher raus. Die Filmrechte wurden dann relativ schnell in Hollywood irgendwie begehrt, irgendwie hin und her geworfen. Jeder wollte daraus im Grunde genommen irgendwas machen. Und ich denke, Eastwood, und das merkt man dem Film eben auch so ein bisschen an, Eastwood versucht natürlich schon, sagen wir mal, so einem konservativen amerikanischen Publikum sehr recht zu machen. Und das ist ein bisschen schade, weil man eigentlich denkt, der Krieg und die Figur hätte deutlich mehr hergegeben.
Das ist ein sehr viel widersprüchlicherer Mann gewesen, nach allem, was man nun weiß, auch ein notorischer Lügner ganz offensichtlich. Vieles, was er da schreibt in seinem Buch, ist total erfunden. Also ich finde, dieser echte Chris wäre wahrscheinlich sehr viel spannender gewesen. Trotzdem muss man fairerweise sagen, ich fand den Film zäh, auch langweilig, habe mich nicht mal richtig drüber geärgert. Irgendwie lässt er einen dann auch merkwürdig kalt, ist schal. Aber Bradley Cooper hat mich dann trotz allem doch beeindruckt. Also ja, das ist körperliche Leistung. Ne?
Das ging mir ganz genauso. Ja. Das Famose ist, man sitzt dann in dem Film und das ist dann irgendwann natürlich auch ermüdend. Scharfschütze erschießt Leute, amerikanische Soldaten laufen durch Straßen und selbst diese Szenen in der Heimat, ja, wenn er eben dann doch geplagt ist von der Erfahrung des Krieges und mit seiner Frau und der Familie nicht mehr wirklich klarkommt, auch das ist irgendwann so ein bisschen Stereotyp. Aber Bradley Cooper, den ich als Schauspieler erst, sagen wir mal, seit einigen Jahren wirklich halt irgendwie ernst nehmen kann, der spielt sich da wirklich die Seele aus dem Leib, übergewichtig, trauriger Blick, aber auch so dieses leere Starren, das ist schon sehr, sehr beeindruckend gespielt. Und das ist ein bisschen schade. Ich finde es immer bedauerlich, wenn es einen Film gibt, den man eigentlich nicht wirklich empfehlen möchte. Ich möchte American Sniper nicht empfehlen, der aber dann so Einzelleistungen enthält, wo man sagt, Mensch, also Bradley Cooper, da könnte man sich sicherlich auch noch in Jahren mal irgendwie hinsetzen und sagen, was waren wirklich bemerkenswerte Leistungen des Jahres 2014, 15? Und da wäre Bradley Cooper mit ganz vorne mit dabei.
Insofern war die Oscar-Nominierung für ihn absolut berechtigt. Da sind wir uns völlig einig. Dir ganz herzlichen Dank, Thomas Klein, war das über American Sniper, der neue Film von Clint Eastwood, der sich hier als Regisseur ziemlich eindeutig zum Komplizen macht. Der Film hat eine komplizenhafte Haltung, eben mit seinem Helden sich verbündet, mit Chris Kyle, dem Scharfschützen im Irakkrieg. Vielen Dank, Thomas. Und das war es auch schon wieder mit 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Wir hören uns am kommenden Samstag wieder, dann mit tollem Besuch. Jonas Grosch wird kommen, zusammen mit seiner Schwester Katharina Wackernagel haben sie den Film Beste Freunde gemacht. Eine etwas andere Berlin-Geschichte, eine Geschichte auch von den Schwierigkeiten, sich endlich einzugestehen, dass man langsamer erwachsen werden müsste. Mehr dazu dann in der nächsten Woche am kommenden Samstag um 12 Uhr mittags. Mein Name ist Knut Elstermann. Ihnen allen ein schönes Wochenende. Tschüss.
Kino in Spielfilmlänge gibt's immer samstags von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1.